Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
So Walter Ulbricht am 15. Juni 1961. Knapp zwei Monate später, am Sonntag, dem 13. August, morgens 3.37 Uhr, meldet AP.
Das Brandenburger Tor ist geschlossen.
3.53 Uhr.
Ostzonale Volkspolizisten spannen Stacheldraht an den Sektorenübergängen.
Der Deutschlandsender spielt seit Tagen heitere Marschmusik. Hermann Titov ist 24 Stunden im Weltall gewesen. In der Zone aber breitet sich Nervosität aus.
Wer fliehen will, fliehe sofort. Ulbricht wird die Klappe zumachen.
Bis dahin sind über 3 Millionen Menschen aus Ost-Berlin und der Zone nach dem Westen abgewandert. Die Massenflucht droht Ulbrichts Staat auszubluten. Zonenaußenminister Bolz und Verteidigungsminister Stoff sagen:
Ursache des Flüchtlingsstroms sind die westlichen Abwerber. Kopfjäger, Menschenräuber, Kindesentführer.
Die Volkskammer verabschiedet am 11. August ein Gesetz, das den Staatsratsvorsitzenden ermächtigt,
alle Maßnahmen gegen die Menschenjäger zu ergreifen, die er für richtig hält.
An diesem Tag gehen mehr als 3000 Flüchtlinge über die schwarze Grenze.
Das ist unsere Politik. Die ist einfach, die ist klar, für jeden Arbeiter, für jeden Bauern, für jeden Kleinbürger und sogar für die anwürdigende Bourgeoisie, die nicht den Atomtod sterben wollen, sondern die in Frieden weiterleben wollen.
Sie fliehen, allein 32.000 im Juli 1961. Was bedeutet Ihnen West-Berlin?
Wir bekamen keine Aufenthaltsgenehmigung mehr für Verwandte. Und so war also West-Berlin der Treffpunkt der Familie. Andererseits war für uns West-Berlin eigentlich das Sicherheitsventil, das man nur benutzt, wenn man in größerer Not ist.
West-Berlin war der Treffpunkt. Dieser 13. August 1961 soll das Ventil verstopfen. 53.000 Ost-Berliner verlieren ihre Arbeitsplätze in den Berliner Westsektoren. Und Gerhard Eisler ruft über den Stacheldraht hinweg:
Wir werden es dem Genossen Ulbricht, Khrushchev, den ganzen führenden Politikern des Warschauer Pakts, unserer ganzen Regierung danken, dass sie die Energie, die Voraussicht und den Mut gehabt hat, diese Maßnahme im Interesse aller Deutschen durchzuführen.
In diesen Stunden liegt die Bundesrepublik im Wahlkampf. Der Berliner Senat tritt zu einer Sondersitzung zusammen. Werden die Westmächte eingreifen? Werden sie Gegenmaßnahmen beschließen? Der Tag vergeht, der ostzonale Deutschlandsender strahlt noch immer Marschmusik aus, ruft noch immer Grußbotschaften in die bleierne Nacht.
Die Genossen des Ministeriums des Innern grüßen alle Kampfgruppen und Angehörigen des MDI, die jetzt ihren Dienst versehen. Die Mitarbeiter der Zeitung Junge Welt bestellen herzliche Grüße.
Das ist praktizierte Frontpsychologie. Sie erinnert verzweifelt an die Kriegsjahre. Der amerikanische Botschafter Dowling sagt:
Die Lage ist sehr ernst.
Und Ulbricht redet.
Hier am Brandenburger Tor hat die erste deutsche Arbeit- und Bauernmacht, haben die Arbeiterklasse der DDR und ihre Verbündeten die Weichen für den Frieden gestellt.
Jeder, der sich uns entgegenstellt, wird vernichtet, innen wie außen,
droht Gerhard Eisler.
Den Bonner Ultras ist der Schreck in die Knochen gefahren,
sagt Karl Eduard von Schnitzler, Chefkommentator des Ostrundfunks. Und Walter Ulbricht visiert das Ziel an.
Wir sind bereit, jede erforderliche und zumutbare Garantie für die Unverletzlichkeit des Status einer freien Stadt West-Berlin zu geben.
Freie Stadt West-Berlin. Ein Freistaat? Danzig kommt in Erinnerung. Triest, das ist das Stichwort. Khrushchev hat es seit langem ausgegeben. Man muss den Westen zu Verhandlungen zwingen. Verhandlungen worüber?
Über die Bestätigung der Oder-Neiße-Grenze.
Über den Verzicht auf die nukleare Bewaffnung der Bundesrepublik.
Über die Anerkennung der DDR.
Über den Status von West-Berlin. Bereits am 12. Juli 1961, 4 Wochen vor der Mauer, stellte Jens Daniel im Spiegel die aufsehenerregende Frage:
Geht Berlin verloren?
Und er meinte damals:
Es hätten beide Seiten Berlin zu ihrem Hic Rhodos Hic Salta erkoren, den geografisch für den Westen ungünstigsten Kampfplatz der Erde.
Zu einer Panik besteht kein Anlass,
sagt der Bundeskanzler. Noch sind Lücken im Zaun. Wie lange noch? Außenminister von Brentano hat sich vor dem Mikrofon mit dem Bundeskanzler besprochen und meint, man werde sich über die Maßnahmen einig werden,
die wir gegenüber diesen ungeheuerlichen Maßnahmen ergreifen, die in der Tat die ganze Sowjetzone einschließlich des Ostteils von Berlin in ein großes Konzentrationslager verwandelt haben.
Die im Westen, sagt SED-Propagandachef Albert Norden hingegen,
heulen heute darüber, dass die DDR ein großes Konzentrationslager sei. Ich muss schon sagen, das ist doch ein merkwürdiges Konzentrationslager, in dem die Gefangenen die Waffen in den Händen halten.
Am Abend des 14. August 1961 steht es fest.
Die Westmächte sind zu Gegenmaßnahmen nicht bereit.
Das ist die Stunde, in der sich der westdeutsche Wahlkampf, der zwei Tage schwieg, erholt. Es ist die Stunde, in der die westdeutschen Besucher der Zone schleunigst abreißen. Spätestens jetzt. Die Zurückbleibenden haben Tränen in den Augen. In einzelnen Ostzeitungen erscheinen kritische Leserbriefe.
Die Maßnahmen der Regierung sind gefährlich für die Sache des Sozialismus. Sie sind kurzsichtig und unüberlegt.
Gerhard Eisler aber sieht das anders.
Unsere prachtvollen Soldaten und Offiziere, unsere Volkspolizisten, unsere Kampfgruppen stehen gut bewaffnet, ruhig und kaltblütig an der Staatsgrenze, getragen von der Sympathie der Bevölkerung. Natürlich müssen wir sehr wachsam sein, sehr geschlossen, müssen noch Schwankende aufklären, müssen unverbesserlich in einer Weise zur Ordnung rufen, dass sie begreifen, dass jede feindliche Handlung gegen die Deutsche Demokratische Republik von uns sehr streng geahndet wird.
Von da an nach außen nur noch Zustimmung, Begeisterung, Zuversicht. Der sowjetische Ministerpräsident Nikita Chruschtschow erklärt im Fernsehen,
die Sowjetunion habe nicht die Absicht, irgendwelche legitimen Interessen der Westmächte anzutasten.
Und Präsident Kennedy antwortet, ebenfalls im Fernsehen,
wenn Sie eine echte Verständigung suchen, nicht Konzessionen in Bezug auf unsere Rechte, werden wir mit Ihnen zusammenkommen.
Senator Fulbright, Vorsitzender des Außenpolitischen Senatsausschusses, ergänzt,
wir haben nicht das Recht, von den Sowjets zu verlangen, dass Flüchtlinge herauskommen dürfen.
Der bereits abgetretene Dritte Bundestag kommt zu einer Sondersitzung zusammen. Man verlangt Verhandlungen mit der Sowjetunion. Der Bundeskanzler erklärt,
es muss daher jeder Schritt bei einer solchen Situation sehr sorgfältig überlegt werden, damit man die Spannungen durch Verhandlungen löst und nicht einen Krieg heraufbeschwört, bei dem alles vernichtet würde, bei dem es weder Sieger noch Besiegte geben würde.
300.000 Berliner protestieren vor dem Schöneberger Rathaus. Bürgermeister Brandt sagt,
Berlin erwartet mehr als Worte.
Er wird später im Bundestag erklären,
wir alle wünschen eine Entspannung. Berlin am allermeisten. Aber sie darf nicht erkauft werden durch einen faulen Kompromiss, der als Ergebnis von Schwäche nur zu neuen Forderungen der anderen Seite und damit auf lange Sicht in die sichere Niederlage führen würde.
Es ist eine Vertrauenskrise zwischen Berlin und den Alliierten ausgebrochen. Enttäuschung greift um sich. Die Westmächte protestieren schließlich in Moskau gegen die Invasion der Volksarmee in Ost-Berlin. Das Verstoße gegen das Potsdamer Abkommen. Und die Mauer wächst. Noch hat sie Lücken. Es kommen Flüchtlinge. Weniger, viel weniger als früher. Sie sickern tropfenweise. Wolf-Dietrich Schnurre und Günter Grass tragen einen offenen Brief ins Büro des Schriftstellerverbandes nach Ost-Berlin, in dem steht,
viele Bürger ihres Staates halten die DDR nicht mehr für bewohnbar, haben ihren Staat verlassen und wollen ihren Staat verlassen. Diese Massenflucht, die von ihrer Regierung ohne jeden Beweis Menschenhandel genannt wird, kann und darf die Aktion vom 13. August weder erklären noch entschuldigen.
Nationalpreisträger Stefan Hermlin gibt der Maßnahme Ulbrichts seine uneingeschränkte Zustimmung.
Sie hat einen großen Schritt vorwärts getan zur Erreichung eines Friedensvertrages, der das dringendste Anliegen ist, weil er allein angetan ist, den gefährlichsten Staat der Welt, die Bundesrepublik, auf ihrem aggressiven Weg zu bremsen.
Inzwischen sind 100 Volkspolizisten über den Stacheldraht desertiert. Also muss die Mauer wachsen. 1,70 Meter hohe Betonwände mit Stacheldrahtaufsatz von FOPO bewacht. Nicht zuletzt darum errichtet, um FOPO von der Flucht abzuhalten. Und die Bewacher bewachen die Bewacher, die von Bewachern bewacht werden.
Der Zentralrat der Freien Deutschen Jugend verkündet am 18. August,
wir sind bereit und entschlossen, unsere sozialistische Republik, die friedliche Arbeit ihrer Bürger, das unbeschwerte Lachen der Kinder und die glückliche Zukunft der jungen Generation mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. Jeder junge Bürger unserer Republik, ein Bürger für ihre Sicherheit. Der Frieden muss bewaffnet sein.
Und die Jugend stellt sich zum Kampfaufgebot.
FDJ-Regiment, stillgestanden, richt euch, Augen gerade, aus! Zur Meldung an den Kandidaten des Politbüros und ersten Sekretär der Bezirksleitung Magdeburg der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Augen rechts! Werter Genosse Alois Bisnick, in Durchführung des Kampfaufgebotes der Freien Deutschen Jugend, das Vaterland ruft, schützt die Sozialistische Republik, melde ich Ihnen. Ein weiteres Regiment des Bezirkes Magdeburg, bereit zum Schutz unserer sozialistischen Heimat und zur Verabschiedung angetreten.
Eskortiert von zwei weiteren FDJlern schreiten die jungen Freunde mit der Fahne im Paradeschritt die Front des Regiments ab.
Liebe junge Freunde und Genossen, wir wollen Frieden und friedliche Arbeit, werden aber, ob jung oder alt, mit allen Kräften und allen notwendigen Mitteln den Kriegstreibern entgegentreten. Denn unsere Sache ist die gerechteste der Welt. Sie ist eine heilige Sache wahren Humanismus.
Wieder präsentiert sich die eiserne Entschlossenheit der Diktatur mit schönen Worten und Parolen in Deutschland. Berlin friert im August. Der westdeutsche Wahlkampf läuft wieder auf Hochtouren. In diesen Tagen schickt Kennedy seinen Vizepräsidenten Lyndon B. Johnson nach Berlin, der sagt:
Our lives, our fortunes and our sacred honor.
Dem Überleben und der schöpferischen Zukunft dieser Stadt haben wir Amerikaner sozusagen das verpfändet, was unsere Vorfahren bei der Gründung der Vereinigten Staaten gelobt haben, und zwar unser Leben, unser Gut und unsere heilige Ehre.
Die Berliner fassen wieder Mut. Die Sprache des Herzens spricht. Doch zwischen Herz und Herz steht ein Dolmetscher. Ein Übersetzer.
Wir kommen aus Deutschland. Aber das ist ein Deutschland, wo zwei deutsche Staaten existieren, wo die Grenze zwischen den zwei Weltsystemen mitten durch Deutschland geht. Also wir sind in Europa, der westlichste Vorposten des Sozialismus.
Das ruft Ulbricht den Arbeitern eines Moskauer Betriebes zu, mit Dolmetscher. Nahe dem Brandenburger Tor an der Straße des 17. Juni steht das Sowjet-Ehrenmal im englischen Sektor, bewacht von Rotarmisten. Eingezäunt, auf Vorschlag des Westberliner Senats, mit Stacheldraht. Symbolisch. Bewacht von einem britischen Soldaten. Bewacher, bewachen, Bewacher. Und Michael Mansfeld schreibt in der Zeitschrift Kultur:
Es ist nicht ein einziges Mal auch nur der Versuch gemacht worden, auf dem Verhandlungswege die Zone aus dem Ostblock zu lösen. Und welchen anderen Weg gab es noch? Keinen. Oder Krieg?
Das Westberliner Studio am Stacheldraht fährt Tag und Nacht mit seinen Lautsprecherwagen statt auf, statt ab. Wirft Schall hinüber 120 Phon Gegenpropaganda. Ost sucht mit seinen 100 fest installierten Lautsprechern dagegen anzuschreien. Zwecklos. Die roten Hugos schaffen nur 95 Phon oder 105. Zu wenig. Daraufhin bekämpft man die Westlautsprecher mit Tränengas. Lautsprecherkrieg. Er klingt so.
Wirklichkeit auch dieses Transparent nicht übersehen, was genau vor Ihrer Nase hängt. In diesem Sinne, wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer aufsehenerregenden Reportage.
Jeder ist Zuschauer, jeder Akteur. Eine makabere Schaustellung.
Gute Reise dann, ja? Wie Ihre anderen Kollegen bereits, die Gabriel in Ulm mit Institut in West-Berlin arbeiten.
Für die Herren von der Stummpolizei. Lasst die Lauschirm nicht zu nah an der Mauer an, sonst gibt es für diejenigen einen etwas tränenreichen Abschied hier.
Auf Holzpodesten Besucher aus Westdeutschland, aus Westeuropa, Amerika, Afrika, sonst woher. Leitmotiv der westlichen Viertelstundenprogramme.
Trompeten-Solo aus dem Film Verdammt in aller Ewigkeit.
Ferngläser, Sonnenbrillen, Fotoapparate, Kameras drei Schritte hinauf, ein Blick hinüber, Neugier, Schaudern. Und Willy Brandt sagt im Bundestag:
Ich hoffe, dass es zu einer Frage der politischen Moral wird, dass Menschen nach Berlin kommen. Nicht nur kommen, um es sich anzusehen, sondern um da zu bleiben und es mit aufzubauen und zu sichern.
9 Tage nach dem 13. August ist der Bundeskanzler in Berlin eingetroffen. Er erklärt:
Meine Überzeugung, dass der Tag der Wiedervereinigung in Frieden und in Freiheit kommen wird und dass die Stadt Berlin wieder die Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands sein wird, hat sich durch die Ereignisse des 13. August nicht geändert.
Aus Ostberliner Fenstern an der Mauer winken verstohlen ein paar Hände über den Stacheldraht. Fopo drohen dem Kanzler mit der Faust. Und die Mauer wächst. Man singt Durchhaltelieder.
Hallo Genossen, wir sind in Berlin. Uns ist es endlich gelungen. Brands und Lemmers Hassmelodien sind jetzt ausgesungen. Nun ist die Luft wieder...
DDR-Innenminister Maron macht bekannt, dass beiderseits der Mauer ein 100-Meter-Streifen zur Sicherheitszone erklärt ist. Er verfügt also über Westberliner Gebiet.
Denn im August, da machten wir hier reinen Tisch.
Kettenpanzer des US-Berlin-Kommandos rollen gegen die Friedrichstraße zur Sektorengrenze vor. Sie demonstrieren das amerikanische Anwesenheitsrecht. Auf der anderen Seite müssen die Bewohner die unteren Stockwerke der Grenzhäuser räumen. Türen und Fenster werden zugemauert, sozialistische Häuser. Noch immer hat die Mauer ein paar kleine Schlupflöcher. In der Nacht zum 23. August kleben die Kolonnen der Ostberliner Städtereklame Plakate an die Litfaßsäulen.
Westberliner dürfen nur noch mit Passierscheinen die Hauptstadt der DDR betreten, steht auf ihnen.
Über die Errichtung von Passierscheinstellen wird man sich nicht einigen. Jetzt beginnen die Untergrundaktionen. Flucht durch die Abwasserkanäle, Flucht durch selbstgegrabene Tunnels, Flucht mit gefälschten Papieren. Ein Volk wird zugemauert. Und der Staatsratsvorsitzende kann in der Stalinallee, noch heißt sie so, die Parade der SED-Betriebskampfgruppen abnehmen.
Genosse Walter Ulbricht und Genosse Paul Ferner schreiten langen Formationen der Kämpfer der Arbeiterklasse ab. Sie grüßen jeden Einzelnen von ihnen. Hinter den Männern im erdfarbenen Rock, meine Damen und Herren, hinter diesen Männern stehen die Lastkraftwagen mit den schweren Maschinengewehren und den Scheinwerfern, den Flakscheinwerfern und Künden von der sieghaften Kraft. In diesem Augenblick wird der Genosse Lobenstein, der Kommandeur der hiesigen Einheiten, den Tagesbefehl verlesen.
Kampfgruppenbataillone, Stillstand! Genossen Kämpfer, Genossen Kommandeure, gemeinsam werden wir heute, morgen und in Zukunft alle Anstrengungen unternehmen, damit die Kampfgruppen der Arbeiterklasse noch mehr denn je das sind und sein werden, was sie von Anfang an waren. Ein scharfes Schwert der Arbeiter- und Bauernmacht gegen den Militarismus und gegen alle Feinde des siegreichen Sozialismus in unserer Republik.
Die Kampfgruppen kehren von eifernder FDJ-Elite abgelöst an ihre Arbeitsplätze zurück. Sie werden in der Produktion gebraucht, denn es steht schlecht um die Erzeugungsschlacht. Man muss zum Produktionsaufgebot Appell blasen.
Also der erste Schlag am 13. hat vollkommen ins Schwarze getroffen, der hat gesessen. Jetzt werden wir uns überlegen, wie wir ihn noch vertiefen können, wie wir den Adenauer und Brandt noch eins auswischen können. Und da haben wir uns gesagt, wir als Arbeiter können das am besten erreichen, indem wir mehr produzieren, besser produzieren, dass dadurch durch diese Mehrproduktion unsere Deutsche Demokratische Republik reicher wird, dass sie stärker wird. Und wenn die DDR stärker wird, dann bedeutet das in jedem Fall einen Schlag gegen die Kriegsträger vom Schlag des Brandt und des Adenauer.
Und im Humboldthafen treibt Tod das erste Opfer der Mauer. Ein unbekannter Flüchtling, der in die Freiheit schwimmen wollte. In West-Berlin und in der Bundesrepublik erscheint der Steckbrief des Volkspolizisten, der ihn erschoss. Bereits am 22. August, dem Tag des Adenauer-Besuches, hatte sich die Gruppe 47, eine Vereinigung von Schriftstellern und Publizisten der mittleren und jüngeren Generation, in West-Berlin getroffen, um zu überlegen, was getan werden könne. Hans-Werner Richter, einer ihrer Begründer und Sprecher, legt einen Brief an Chruschtschow vor, den er am 7. September der sowjetischen Botschaft übergibt.
Wir klagen Walter Ulbricht und seine Gruppe folgender Verstöße an. Erstens, Verletzung der Menschenrechte. Zweitens, Verstöße gegen die Grundsätze des Sozialismus. Drittens, Verstöße gegen die Idee des Friedens.
In einem Brief an den neu gewählten Präsidenten der UNO-Vollversammlung, Generalsekretär Dag Hammarskjöld ist kurz zuvor tödlich verunglückt, heißt es:
Die deutsche Frage muss gelöst werden, weil sie den Frieden der Welt bedroht, und zwar unter allen Umständen auf friedliche Weise.
Unterschriften: Richter, Eggebrecht, Grass, Schnurre, Jens, Walser, Chesney, Lenz, Mönnich, Gollwitzer, Geißler, Böll, Schalück, Weihrauch, Enzensberger und andere. Namen, die zur gegenwärtigen deutschen Schriftstellerelite gehören.
Baut ihr aus den alten Trümmern.
Drüben singen die jungen Pioniere.
Baut die große Friedensbrücke.
Die Versöhnungskirche
zugemauert,
die Fensterfronten
zugemauert,
die Trambahngleise
zugemauert.
Scheinwerfer spielen, Gewehrläufe blitzen, Ferngläser starren und Menschen winken. Stehen hüben, stehen drüben, geben sich Zeichen, nicken, verneinen, zucken mit der Schulter. Wie Taubstumme, man versteht sich nicht mehr, man ist zu weit auseinandergerückt. Die Schwester dem Bruder, die Mutter dem Sohn, der Freund dem Freunde. Und manchmal blickt ein Fauxpas zur Seite und schweigt, aber nur manchmal.
Der 17. September kommt und mit ihm die
Wahlen in der Bundesrepublik, die Wahlen in der Zone. Gleiches hier und dort, doch ungleicher geht's nicht mehr. Volkskammerpräsident Diekmann:
Diese Gegenüberstellung, die zeigt auf das Deutlichste, wie ein Volk, wenn es politisch klar und richtig geführt wird, seinen Weg gehen kann und gehen wird, wie bei uns, oder in welche Schwierigkeiten und Nöte es kommen muss, wenn diese Führung fehlt, beziehungsweise wenn es eine falsche Führung ist.
Und Präsident Kennedy schickt General Clay als seinen persönlichen Vertreter. Jubel der West-Berliner, 19 Schuss Salut.